Ball Hawks.
The Ball Hawks!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen oder Servus, Bude und Hallo, wo auch immer ihr gerade seid, zu Folge Nummer 320 zu einer neuen Folge Ballhawks, dem Podcast der German Seahawkers e.V. Wir sind heute Abend sogar kurzfristig zu dritt, aber der Reihe nach, mein Name Thomas Wagner, ich habe mir zwei liebe Gäste eingeladen und zwar erstmal Servus, küsst die Hand nach Wien, der liebe Dominik ist dabei, hallo Dominik.
Servus, hallo.
Und ganz kurzfristig live aus Düsseldorf ist noch der Daniel mit dabei. Daniel, hi.
Hi, ich würde jetzt auch gerne irgendwas Lokales sagen, aber keine Ahnung, was die hier sprechen.
Du könntest dir ein Altbier ziehen.
Ich könnte mir ein Altbier ziehen und einen halben Hahn in den Hals kippen. Jawohl, das kann ich auch machen.
Oh, auch nicht schlecht. Hattet ihr denn jetzt bei einer gute Woche, einen guten Wochenstart mit einem schönen Nachhall des Spiels in Atlanta?
Also ich kann nicht meckern. Ich weiß nicht, wie das bei Dominik ist, aber ich bin grinsend aufgestanden, war alles gut. Schöner Wochenstart und man soll gar nicht meinen, wie sehr so verlorene Seahawks-Spieler einem wirklich die Laune verderben können, aber wie sehr auch gewonnene Seahawks-Spieler und dann eindeutig gewonnene Seahawks-Spieler einem die Laune heben können, finde ich. Das ist ganz nett.
Ja, vor allem ich war sehr happy, dass mein Puls mal nicht so hoch war wie normalerweise, dass ich auch einmal in Ruhe schlafen gehen konnte, weil ich habe in der Preview in der Vorwoche noch gesagt, es ist ein Naturgesetz, dass Seahawks-Spiele knapp sein müssen, war dann doch nicht so im Endeffekt, das hat mich sehr gefreut und tut gut, viel erholsamerer Schlaf.
Das tut gut, ja. Richtig. Und ich glaube, das müsste ungefähr ein Jahr her gewesen sein, das Auswärtsspiel bei den Giants, das war eines jener Spiele, wo du auch mal stressfrei hast gucken können. Ansonsten, Dominik, ich folge dir und dem Thema Puls und Seahawks-Spiele, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Wir haben heute die Preview zum Spiel zu Hause gegen die Buffalo Bills und bevor wir dahin kommen, kommen wir natürlich wie immer noch zu unseren Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Ja, vorab Grüße an alle, die den weiten Weg nach Seattle auf sich nehmen, denn es steht wieder mal an, die jährliche German Seahawkers Gruppenreise in die Emerald City. Und Daniel, du hast gerade eben schon gesagt, 60 Mitglieder sind unterwegs, richtig?
Ja, also circa 60, sagen wir mal plus minus 5 bis 10, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung.
Und für alle die da noch nicht dabei waren, das lohnt sich auf jeden Fall, denn neben dem wunderschönen Seattle und einem traumhaften Stadion mit bestem Ausblick, und hoffentlich auch in einem guten Spiel. Und natürlich den Besuch im Pro-Shop. Steht natürlich auch oftmals an Aktivitäten, die man zusammen hat, wie auch eine Stadionführung oder etc. Also für alle, die es noch nicht gemacht haben, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, eine gewisse Präsenz bei RTL am Sonntag gibt's auch noch. Aber da kommen wir zu
Schluss noch. Also Pflichtveranstaltung für alle, die da sind, RTL-Kameras finden und das Gesicht reinhalten. Gesicht.
Ups. Und Flagge zeigen.
Keine anderen Körperteile.
Genau. Aber das ist ja nicht die einzige Seahawks-News, denn es geschehen auch noch Zeiten und Wunder. Es gibt einen Trade und das noch vor Aufnahme einer Podcast-Folge. Also Trade-Alarm, die Seahawks schicken Linebacker Jerome Baker und einen Viertrunden-Pick nach Tennessee zu den Titans. Und im Gegenzug erhalten wir Linebacker Ernest Jones den vierten. Perfekt zusammengefasst, die Key Facts, 364 Tackles in 53 Spielen. Es ist schon seine vierte Saison, er ist erst 24 Jahre. Und ich habe hier einen Satz vorliegen, der auch noch gerade in einem Gruppenchat noch bestens thematisiert wurde. Captain und Signal Caller in L.A. erkennt damit das Playbook der Rams und das fand Daniel richtig gut.
Ja, einmal das und er hat auch jetzt bei den Titans in einer Ravenesken Defense gespielt, also der Signal Caller der Titans kommt auch von den Ravens, hat mit Mike McDonald zusammengearbeitet. Ich denke mal, die Language und so, wie das generell abgelaufen ist, wird ähnlich sein in irgendeiner Art und Weise. Kann also sein, dass er ein Plug-and-Play-Spieler sein wird, der nicht nur getradet worden ist, sondern halt auch sehr zeitnah das Feld oder halt direkt das Feld sehen kann und da dann auch einen Impact haben kann, weil er versteht, was McDonald in seiner Defense von ihm erwartet.
Kommt relativ günstig, in Anführungsstriche, was den Cap betrifft, 3,1 Millionen. Sollte aber ein perfekter Fit für Head Coach McDonald sein. Und mit den ihm zugeschriebenen Attributen meint man, das wäre auch ein Perfect Fit. Passing Rush Ability, Gap Shooting, kann Running Backs covern. Er hat einen hohen Football-IQ und ist ein solider Tackler. Würdest du das 1:1 so mitgehen, Dominik? Oder was würdest du zu diesem Trade sagen?
Ja, also ich muss sagen, bei den Attributen, als wir die im Vorhinein herausgearbeitet haben, da habe ich kurzer Shoutout an Pascal mal nachgefragt, einen echten Fan, den wir hier in der Gruppe haben, der schon richtig begeistert war von diesem Trade. Und prinzipiell ist das etwas, das er mitbringt, woran ich mich auch noch erinnern kann aus LA-Zeiten. Vielleicht hat er nicht alles davon in Tennessee gezeigt, aber das waren jetzt auch nur ein paar Spiele. Und in LA hat er wirklich eine starke, starke Zeit gehabt, hat sich da gut hineingearbeitet. Wie du schon gesagt hast, der ist Captain Signal Caller dann gewesen im Endeffekt. Das kommt auch nicht von irgendwo her. Also im Endeffekt ist das sicherlich eine starke Edition. Mit dem großen Unterschied, dass auch wenn du, wie gesagt hast, dass die Titans das Ravens-System spielen, in gewisser Art und Weise, das auch von McDonald kommt, die Titans Run-Defense wirklich stark war. Also wenn man sich da Stats ansieht, die Titans waren wirklich über viele Aspekte des Spiels hinweg nicht gut bisher dieses Jahr, aber die Defense gegen den Run, die war nicht so schlecht. Und da war er ein großer Teil davon.
Ja, das sind also, ja auch... Ja. Entschuldigung, Thomas, ich wollte nicht da irgendwie ins Wort grätschen. Ich habe vor der Folge gerade eben einmal bei YouTube schnell Ernest Jones eingehackt. Und klar, Highlight-Tapes und so ein Kram werdet ihr ohne Ende finden. Eins hat mich auf jeden Fall sofort wieder daran erinnert, das habe ich Thomas im Vorhinein einmal erzählt. Letztes Jahr gegen die Rams in Seattle hatte Kenneth Walker immer mal ein paar Yards und wurde kurz nach der Line of Scrimmage irgendwie zu Boden gebracht. Jeder dieser Tackles kam von Ernest Jones, vorbereitet durch Aaron Donald, ja. Die Line hat ihm auf jeden Fall viel geholfen, aber trotzdem, er sieht die Gaps, er verfolgt den Runner und geht dann auch wirklich kurz hinter der Line of Scrimmage gegen den Runner vor. Und das hat wirklich Spaß gemacht, jetzt zuzuschauen, im Hinblick dessen, dass er jetzt zu den Seahawks gehört. Nicht im Hinblick dessen, dass ich mich an letztes Jahr erinnert habe und wirklich sauer auf ihn war.
Das stimmt, ja.
Er ist ja also nachhaltig im Gedächtnis geblieben.
Ja, auf jeden Fall. Was noch zu sagen ist, habe ich noch auf Twitter aufgeschnappt. Als Aaron Donald gegangen ist bei den Rams, hat er zu Ernest Jones gesagt, das ist jetzt deine Defense. 3 Wochen später ist Ernest Jones getradet worden zu den Titans. Aber das lag daran, dass die Rams ihn sich nicht leisten konnten. Also der ist wohl gegangen wegen Cap-Problemen. Und die Titans, augenscheinlich erst der Andre Hopkins zu den Chiefs, jetzt Jones zu den Seahawks.
Und Jamal
die haben,
glaube
ich, verstanden. Ja, Jamal Adams gecuttet. So, also ich glaube, die haben verstanden, dass die Saison bei denen halt einfach im Eimer ist und dass sie jetzt alles daran setzen müssen, noch halbwegs irgendwie Draftkapital zusammenzukratzen, damit sie im nächsten Jahr den Rebuild einleiten können. Jedenfalls sieht es schwer danach aus und also anders kann ich mir nicht erklären, warum da jetzt wild mit Personal um sich geworfen wird. Ist ein guter Zug, glaube ich.
Ja, finde auch den Trade-Wert völlig okay, muss ich jetzt sagen. Bei Baker muss ich halt irgendwie feststellen, er und das System von Mike McDonald haben nicht wirklich harmoniert. Und wenn man alles so oder allem Glauben schenkt, was man hört, ist er auch kein Trainingsweltmeister gewesen. Und wenn du sagst, Run-Defense stoppen, sah halt auch nicht so gut aus. Also jetzt kann man sagen, ja gut, Spieler und Viertrunden-Pick, ja, ist in Ordnung, aber wenn es funktioniert, dann hast du, glaube ich, jetzt nach Woche 7 immer noch einen hervorragenden Pick, also beziehungsweise einen hervorragenden Move gemacht. Also ich kann dem nichts Schlechtes abgewinnen, vorausgesetzt natürlich, er bleibt gesund und er adaptiert das System relativ schnell. Da sind wir mal gespannt.
Wird doch ähnlich ein bisschen wie bei Leonard Williams sein, oder dieses, okay, man holt einen Spieler, der keinen langen Vertrag mehr hat, verhältnismäßig teuer und hofft halt als Fan darauf, dass hier einfach relativ bald schon der Vertrag verlängert wird. Damit man nicht umsonst sozusagen diesen Pick für eine halbe Saison oder so hergegeben hat oder in dem Fall etwas länger.
Aber bei Williams war ich noch ein bisschen mehr zwiegespalten, weil es war halt noch ein Zweitrunden-Pick und du hast gesagt, okay, kann teuer werden, aber okay. Am Ende hat er einen Vertrag bekommen, jetzt passt das ja mal ganz
gut. Das ist richtig einfach.
In der Saisonvorbereitungsfolge, ich weiß nicht, Thomas, ob das mit dir war oder mit jemand anders, haben wir einmal über Linebacker gesprochen. Und da habe ich den Vergleich aufgestellt zwischen den Größen und Gewicht und so weiter und so fort. Ernest Jones, um da jetzt eine Runde draus zu machen, passt auch wieder in das Mike McDonald-Schema. Also Jerome Baker ist 6'2", 232. Das war so alles, was auch generell bei McDonald als Linebacker rumgelaufen ist. Ernest Jones ist 6'2", 233 Pfund. Also, es ist wirklich ein krasses Schema. Ich habe jetzt erwartet, er wäre ein bisschen schwerer als Baker, weil das war gefühlt für mich das größte Problem, was der hatte. Dass er zu leicht war. Also ich fand das von seiner Spielweise zu leicht. Jones wirkt da schwerer, aber ist halt nicht schwerer. Das ist ein Pfund, das sind keine 500 Gramm.
Ich glaube, Jerome Baker wirkt doch sehr, sehr langsam teilweise in der Run-Defense. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber er wirkt sehr träge irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, obwohl er gar nicht schwer ist. Und da wirkt Jones schon ganz anders. Also das ist, glaube ich, man kann auch zusammenfassen, Ernest Jones bietet irgendwie viel mehr diese Vielseitigkeit, diese Allrounder-Traits, irgendwie, dass er alles Mögliche kann. Er kann covern, er kann aber auch wirklich die Gaps halt shooten, wie wir schon gesagt haben. Bei Jerome Baker hat sich das teilweise schon sehr so, ja, angefühlt, als wäre in manchen Facetten des Spiels einfach nicht das, was man sich wahrscheinlich erhofft von einem Starting-Linebacker der Seahawks-Defense.
Da muss man von ausgehen, sonst hätte man diesen Move ja auch letzten Endes gar nicht gemacht. Und kurz zusammengefasst, ich finde das relativ smart und muss sagen, okay, es hat nicht funktioniert. Am Ende des Tages ist es halt auch so, wenn du sagst, okay, du gestehst den Fehler ein und sagst, jo, hat nicht gepasst, man macht ein Adjustment raus, dann ist das ja auch manchmal sehr weise.
Ja, definitiv. Kurze Frage, wie seht ihr das? Geld direkt zuwerfen, da hatten wir eine kurze Diskussion in der Redaktionsgruppe drüber. Also würdet ihr versuchen, ihn jetzt so schnell wie möglich zu bezahlen oder erstmal 2-3 Spiele abwarten? Laut Berichten von, ich glaube, Brian Henderson, auf jeden Fall von Bob Condotta, ist angedacht, dass die Seahawks mit ihm verlängern wollen. Das ist jetzt nicht so, dass sie den Einjahresvertrag der Titans übernehmen und danach gucken wollen, was passiert, sondern eigentlich haben sie jetzt geplant, mit ihm irgendwie zu verlängern. Würdet ihr sofort machen? Würdet ihr warten?
Ich sage ja sofort. Ich sage auch warum. Weil in der Regel gibt's ja auch Gründe, warum du einen Spieler gerne haben willst. Also es ist ja nicht so, dass du sagst, naja gut, der wurde dir jetzt quasi irgendwo angedient und naja, na gut, dann nimm ihn halt. Sondern du nimmst ja einen Spieler, finde ich, mit der Intention daher, dass du in ihm was siehst, beziehungsweise ein System hast, was zum Spieler passt und auch umgedreht. Und ich persönlich finde halt auch immer ganz gerne bei egal personalpolitischen Planungen, dass man eine gewisse Sicherheit auch hat, dass man in einem Spieler auch sieht, okay, die bauen auf mich, beziehungsweise andersrum auch gezeigt und signalisiert wird. Man ist sich gegenseitig wichtig, das ist ein Stück weit Wertschätzung, aber es muss natürlich auch irgendwo bezahlt werden. Da sind wir ja immer wieder bei dem lieben Thema Geld.
Aber ich sehe es ähnlich. Das ist auch, ich wollte jetzt unterbrechen.
Ja, ich komme noch dazu, die Verletzung anzukündigen, weil wir müssen mich ein bisschen drauf gucken.
Nein, aber vielleicht in einem Satz. Ich glaube, es ist schwierig, einen viel besseren Linebacker zeitnah für gutes Geld zu finden. Und darum würde ich ihn auch bezahlen, weil wir werden im Draft nicht in der ersten Runde vermutlich einen Linebacker draften. Wirklich gute Linebacker sind teuer.
Boah, ich glaube, dann springt Henry im Carré, wenn wir in der ersten Runde einen Linebacker nehmen, dann stirbt er vom Fernseher.
Ich aber glaube ich auch. Also ich glaube, einfach zusammengefasst, ja, ich würde es machen, weil viel günstiger und besser wird es nicht zeitnah sein und wir brauchen es.
Tito. So, Thomas. Und
jetzt das Thema Verletzung. Wir nehmen schon am Mittwochnachmittag auf, aber später Mittwochnachmittag. Ist das Mittwochabend. Daher gibt es jetzt noch keinen Injury Report, aber wir wissen, dass Abe Lucas und auch George Fant, die beiden Tackle, wieder designated for practice sind. Das heißt, sie steigen wieder ins Training ein. Also erstmal eine kleine positive Nachricht. Vorsichtig optimistisch darf man, glaube ich, sein beim Thema DK Metcalf. Er hat einen minor MCL-Sprain. Also wer jetzt Fragezeichen aufleuchten sieht, das ist eine Dehnung beziehungsweise eine Verstauchung des inneren Seitenbandes im Knie. Laut Mike McDonald ist es keine langwierige Verletzung und er wird versuchen zu spielen. Auch ich sehe das so, wie die Kollegen vom Montags-Podcast, wenn ich Geld draufsetzen müsste. Ich denke, er wird spielen, offiziell ja Week to Week. Bei Rick Woolen ist es so, hier wird laut Mike McDonald zumindest eingeschränkt wieder trainiert werden. Bei Trey Brown ist ein Trainingseinsatz derzeit noch fraglich. Das heißt, ein paar Fragezeichen ploppen immer auf, aber unsere Injury Reports, die sind ja relativ voll von Woche zu Woche. Von daher nichts Neues an dieser Position. Dann gibt es noch was zum Thema Practice Squad. Hier hat Cornerback Eric Garrer, der wurde gecuttet und statt ihm ist jetzt der Marion Williams mit dabei. Er war ein Viertrunden-Pick aus dem Jahr 2022 und in 2023 war er verletzt. Wie so immer bei Practice Squads, oftmals sind Namen Schall und Rauch, aber der ein oder andere wird sicherlich auch wieder mal hochgezogen werden, von daher können wir uns mal überraschen lassen.
Das war ja, jetzt Josh ein sehr Joby, lang... Job, wie auch immer.
Ja, Job Spiel. Oder Joby, richtig.
Ja. Ich finde es gut, dass ihr auch nicht wisst, wie man ihn ausspricht. Also das habe ich mich das ganze Quatsch. Letzte Match gefragt.
Warte, man kann bestimmt rausfinden, ob es da irgendwie eine, also so eine Lautschrift für gibt. Dann ich finde das raus und sage das nachher noch an. Da gibt es bestimmt irgendwas von der NFL für.
Und die damit hast du eine Joke Aufgabe. Ja. Damit hast du was für eine Aufgabe für die nächsten 30 Minuten mindestens.
Denn ich halte jetzt, das Maul, viel Erfolg.
Zu unserem Thema der Woche, das ist die Preview für die Woche 8 in dem Fall, und zwar gegen die Buffalo Bills. Touchdown,
Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, zum Thema Updates zu diesem Spiel verweisen wir natürlich gerne auch auf unsere Preview auf der Webseite. Hier können wir dann noch ein bisschen aktueller sein. Aber aus aktuellem Anlass wollen wir heute ja schon auf das Heimspiel blicken. Und wenn wir uns den Gegner ein bisschen näher betrachten, die Buffalo Bills unter der liebgewonnenen neuen Rubrik State of the Gegner, würdet ihr mitgehen, dass es nach den Lions der vermutlich schwerste Gegner ist in dieser Saison, beziehungsweise wenn ich sie anschaue mit einem mit einer Early Lions Predictions von 2,5 Punkten als Favorit oder einem Over-Under von 49,5, würdet ihr euch da wiederfinden und fühlt ihr euch wohl in der Rolle eines Underdogs, Daniel?
Ich bin noch am Suchen, ich habe keine Meinung.
Du hast keine Meinung? Dominik?
Ich glaube, das Falcons-Spiel hat wieder gezeigt, dass wir auch bei den Experten etwas näher an die Bills heranrücken. Müsste man jetzt nachschauen, was vor ein paar Wochen dann noch die Prediction war. Aber allgemein nach den Lions wahrscheinlich das vermutlich beste Team, rein vom Rekord her. Wobei man auch sagen muss, dass ihre Siege gegen verhältnismäßig schwache Gegner waren, ihre Niederlagen gegen verhältnismäßig gute. Ich glaube, es ist ein Team noch schwer einzuschätzen. Aber wir hatten da schon einige Gegner, die schon Must-Wins waren oder auch Must-Wins waren, die wir leider verloren haben, wie die Giants. Aber die Bills sind da sicher ein harter Brocken.
Das schmerzt nach wie vor immer noch persönlich sehr, dieses vermaledeite Spiel gegen die Giants. Aber gut, wenn wir uns die Buffalo Bills mal anschauen, da gibt's natürlich in der Offensive der Bills einen, der alles quasi mehr oder minder überragt. Henry hat ihn, glaube ich, schon als den besten Quarterback der NFL ausgezeichnet. Josh Allen, 12 Touchdowns, keine Interceptions, bis jetzt 1483 Yards. Der steht vielleicht, was die Passing Yards oder die Completions betrifft, nicht ganz vorne, aber vor allen Dingen keine einzige Interception. Er profitiert, finde ich, auch von einer sehr, sehr starken O-Line, die er hat. Ist dummerweise ein sehr mobiler Quarterback. Da haben wir ja das ein oder andere Problemchen damit. Und wenn wir uns die Bills Offensive genauer anschauen, da kommt einem jetzt beim Thema Receiving Core oder Running Back Room jetzt nicht unbedingt das Schütteln, finde ich. Aber was mir auffällt, ist, sie sind sehr vielseitig unterwegs. Mit Rookie Keon Campbell, mit Khalil Shakir und dem neu dazugeholten Amari Cooper und auch noch Mac Hollins haben sie 4 Receiver, die jeder mindestens schon einen Touchdown haben. Tight End Dalton Kincaid auch noch mit dabei. Ist es vielleicht schwieriger, gegen so einen Gegner zu spielen, die nicht so die Nummer 1A Anspielstation haben, sondern von der Vielseitigkeit leben? Oder würdest du sagen, Dominik, die Bills könnten uns vielleicht doch liegen?
Ja, ich glaube, die Frage wird sein, wie viel wird Amari Cooper spielen? Also wie viel wird er spielen? Wie viel wird er wirklich die tragende Rolle spielen? Weil er ist schon ein klarer Nummer 1 Receiver noch immer in der NFL. Und es kann schon hart werden. Ein Keon Coleman, ich habe mir herausgeschrieben, hat average 20 Yards pro Completion. Das ist eine wirklich tiefe Anspielstation, die sie haben. Ein Khalil Shakir ist mehr dieser Slot-Guy, der die kurzen Bälle fängt, der sehr wendig und quick ist. Also das ist schon nicht so leicht. Zudem, wie gesagt, diese Fragezeichen gibt einfach, wie werden die einzelnen Leute eingesetzt werden. Wo ich auf jeden Fall mitgehe, ist der Running Back Room. Da bin ich persönlich nicht der größte Fan von. Also ich bin nicht der größte Fan von einem Cook, wobei der aber auch gerade durch seine Vielseitigkeit besticht und dementsprechend wahrscheinlich schwer ein Gegner, auf den man sich nicht so leicht einstellen kann, der sehr variabel ist, aber der von den Waffen her definitiv schlagbar ist, rein so auf dem Papier.
Ja, du hast den Bills Running Back Room ja schon nicht so favorisiert. Allerdings, wenn wir uns anschauen, das Laufspiel der Bills, 814 Yards, 11 Touchdowns, davon 5 von James Cook. Nur der Vergleich dazu, unsere Seahawks mit 10 Touchdowns durch Running Backs, 682 Yards. Nichtsdestotrotz gehen wir mal davon aus, wenn wir uns die Play Selection anschauen der Bills, 2/3 geht über den Pass, nur 1/3 über das Laufspiel. Das hat natürlich auch Gründe. Das kannst du natürlich auch spielen, wenn du einen Josh Allen hast, der halt unfassbar viele Facetten auch durchs eigene Laufspiel mit dabei bekommt. Dominik, siehst du noch einen anderen Gefahrenpunkt in der Offensive aus Buffalo?
Auch vielleicht, wie man auch erwähnen könnte, Ray Davis, Rookie Running Back, der mittlerweile sich wirklich die Läufe immer mehr shared mit James Cook. Ich habe mir aufgeschrieben, 341 Yards James Cook, Ray Davis mittlerweile schon 213 Yards. Das ist nicht mehr nur ein Laufspieler, das aus James Cook eben besteht. Ray Davis ist hier jemand, auf den man definitiv aufpassen sollte, zudem er ein anderes Skillset mitbringt als James Cook. James Cook ist dieser agile Receiving Back, der trotzdem zu einem Nummer 1 Running Back in der NFL aufgestiegen ist. Ray Davis ist ja jemand, der die Schultern runternehmen kann, der einen Gap hitten kann. Und man hat ja auch gesehen, die so eine Kombination, wenn wir uns an die Falcons zurückerinnern, die kann bei uns zeitweise auch wirklich für Probleme sorgen. Also diese Mischung aus einem sehr quicken, schnellen, receiving starken Running Back plus einem, der wirklich einfach hineinhittet. Und beide 4,2 Yards pro Lauf, das ist definitiv solide. Und James Cook am Ende des Tages aber trotzdem mit 5 Touchdowns, was man nicht unterschätzen darf. Also da muss die Sixth Defense aufpassen. Ja, definitiv. Ja,
hab's.
Daniel, heute haben wir's.
Ja, Job, also so wie sie es ausgesprochen haben im TV. bei Pro Football Reference gefunden, da gibt's einen Pronunciation Guide für jeden NFL-Spieler. Wer da gerne mal reingucken möchte, da sind ein paar interessante Namen dabei. Und Job in dem Fall ohne E am Ende, sondern einfach stumpf so runtergesprochen.
Jetzt sollten wir es für die Defense dann merken.
Lesen das kriegen wir bestimmt gleich nicht hin.
Stichwort unsere Defense. Wir werden es natürlich auch zu tun haben mit der Bills O-Line, deren größte Stärke, Dominik, du hast es schon zusammengefasst, die wenigsten Sacks zugelassen in der NFL, nur 9. Sie haben auch einen Guard, den hätte ich auch gerne in unseren Reihen mit Osiris Torrance aus Florida von den Gators. Hätte ich damals auch gerne bei uns gesehen, aber ist halt nicht so. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Das heißt, an der Line of Scrimmage wird's ein heißes Duell geben. Nichtsdestotrotz, ich glaube auch unsere Secondary kann durchaus gegen starke Receiver mithalten. Und ich glaube, das wird wieder mal ganz anders werden, wie wir uns das so ausmalen vor unserem geistigen Auge, wenn wir jetzt denken, naja, die werden uns über den Pass schlagen. Und am Ende kommt dann James Cook und sagt, siehste, ich bin doch viel besser, als ihr denkt. Mal schauen.
Ja, es passiert leider sehr oft bei uns.
Das ist leider nicht von der Hand zu weisen, aber wir haben ja auch noch Stärken auf anderer Seite des Balles, nämlich unsere eigene Offensive gegen eben die Bills Defense, wenn wir uns hier mal ein bisschen genauer reinfuchsen, dreimal dieses Jahr nur 10 Punkte zugelassen, also die Bills Defense, die gegen die Dolphins, gegen die Jaguars und gegen die Titans. Es fehlen aber auch wichtige Spieler. Immerhin ist weiterhin auf Injured Reserve Matt Milano und Von Miller ist gesperrt. Das heißt, da poppen Fragezeichen auch weiterhin noch auf. Wenn wir auf das letzte Spiel schauen, denn da sind für das kommende Spiel bei unseren Seahawks die Inside-Linebacker Terrell Bernard oder auch Dorian Williams, der zwar gespielt hat, aber beide eben fraglich. Würdest du sehen, Dominik, dass vielleicht unser Laufspiel, das so langsam, wie es auch Mike McDonald gesagt hat, was er wieder mehr einbinden will, was ja auch gegen die Falcons funktioniert hat, dass dieser Weg weiterhin beschritten wird? Oder glaubst du, da kommt wieder irgendwas anderes aus der Trickkiste raus?
Ich sehe da eigentlich ziemliche Parallelen zum letzten Spiel gegen die Falcons, also von der gesamten Defense her. Also um vielleicht ein bisschen vorzugreifen, vielleicht nicht der allerbeste Linebacker-Room, auch hier mit Verletzungen. D-Line ist besser im Pass-Rush definitiv als die Falcons. Defense hat da auch ihre Probleme, aber nach wie vor, die Bs sind würde ich sagen, solide, aber da sind jetzt keine großen Stars dabei. Also ich denke, es ist ähnlich wie gegen die Falcons. Man kann sich hier sicherlich etwas austoben und wir haben ja von unserem OC sehr coole Play-Designs in der letzten Woche gesehen und ich kann mir vorstellen, dass wir da auch ein paar andere neue Dinge sehen. Aber die Ausgangssituation bietet auf jeden Fall Räume, hier auf vielseitige Art und Weise zu attackieren.
Natürlich muss man auch in der Bills Defense auf einzelne Spieler aufpassen, beziehungsweise uns mal deren, in Anführungsstrichen, Stars anschauen. Defensive End Greg Rousseau, 6 Tackles for Loss, 3,5 Sacks, 22 Tackles, Linebacker Dorian Williams, wie eben angesprochen. Der kommt daher mit 70 Tackles, auch ebenfalls auffällig. Eine Story ja fürs Herz. Safety, Damar Hamlin ist ja auch wieder mit dabei nach seiner tragischen Geschichte. 43 Tackles, schon 2 Interceptions. Defensive End AJ Epenesa auch schon mit 4 Sacks. Also da kommt schon was auf uns zu. Die Rushing Defense, die ist, wie du ja auch richtig gesagt hast, stark beim Thema Tackles for Loss. Aber sie lässt eben auch viele Yards zu. Das heißt 5,1 pro Versuch, das sind die 4. meisten. Jetzt schaue ich mal, lieber Daniel, bist du wieder aus deinem Joby-Job erwacht? Möchtest du was zu diesen Spielern sagen? Hast du irgendwo Angst, wenn du dir die Bills-Defense anschaust? Gibt es da einen Spieler, wo du zusammenzuckst, wenn ich dessen Name vorlese?
Das Einzige, wofür ich Angst habe, ist, dass du den Herz-Joke mit Damar Hamlin nochmal machst. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder nicht, aber fürs Herz und dann Hamlin? Naja, ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das ein kardiologischer Vorfall damals. Ja, wenn ich da so drauf schaue, Benford ist ein guter Corner. Rousseau wurde angesprochen. Linebacker, das hat Dominik gerade eben schon gesagt. Also da fallen ja auf jeden Fall Dorian Williams, also nicht auf jeden Fall, questionable sind sie, Dorian Williams und Terrell Bernard aus. Das wären, glaube ich, nominelle Starter erstmal. Und wenn sie dann in die zweite Reihe greifen müssen, ja, dann wird's spannend. Wenn jetzt schon der Sam Linebacker irgendwie Nummer 3 ist, dann wird's schwierig. Auf jeden Fall auf der Position. Also, wenn Metcalf nicht spielen kann, würde ich sagen, wird das ein Smith-Njigba-Lockett-Spiel, was über die Mitte geht, weil das ist, wo sie angegriffen werden können.
Das hast du sehr gut gesagt. Das wäre ja auch hier eine Möglichkeit, die Passverteidigung der Gäste ein bisschen unter Bedrängnis zu setzen. Denn kaum Stars in der Secondary einerseits, durchschnittliche Stats, wenn wir uns anschauen, beim Thema Yards 13., Touchdowns 15., Completions 16., Passer Rating 21. Ich glaube, da könnte durchaus was gehen, vor allen Dingen, wenn Lockett öfter gesucht wird. Smith-Njigba wurde ja auch in der letzten Folge auch schon thematisiert. Sollte vielleicht mal wieder ein bisschen mehr eingebunden werden, nicht nur für irgendwelche Special-Trick-Plays, sondern ja, einfach auch mal der Nummer-1-Receiver wird da nicht sein im Moment. Dafür ist ja DK Metcalf schon zuständig. Der zwar wieder mal wichtige Bälle fallen lassen könnte, aber am Ende des Tages, kommt er in den Top-Statistiken der NFL, was Receiving Yards anbelangt, immer top weg. Das heißt, hier, glaube ich, hätten wir, wenn wir uns das anschauen, ein Match, was auf unsere Seite fallen könnte. Stichwort Passverteidigung gegen die Offensive. Du hast ja auch gerade eben gesagt, Dominik, da hat sich unser OC wieder einiges Neues einfallen lassen. Bin mal gespannt, ob er es dann vielleicht auch nachhaltig schafft, die Tight Ends vielleicht auch wieder mal ein bisschen einzubinden. Eventuell wollen die auch mal wieder mal mitspielen.
Ja, das stimmt. Ich wollte noch eine Sache anmerken zum Pass Rush, weil ich das irrsinnig interessant fand. Unsere Defense ist ja relativ weit vorne, was die Pass Rush Win Percentage angeht. Und allgemein haben wir relativ gute Pressure. Denkt man vielleicht manchmal gar nicht so sehr, wenn man zuschaut. Vielleicht ist man es auch einfach nicht gewohnt. Bei den Bills ist das Interessante. Sie haben zwar mit ihren Sacks, spielen sie zwar ganz vorne mit, sind aber extrem ineffizient, was allgemein die Pressure Percentage angeht. Da sind sie die 8 schlechtesten mit lediglich 20% aller Dropbacks, wo sie eben Pressure erzeugen. Interessant eben, irgendwie Produktion ist gut. Man holt dann, wenn man Druck bringt, Sacks raus. Muss man definitiv aufpassen. Aber es ist nicht so, dass man dauerhaft in Bedrängnis gerät als Gegner. Und das ist sicherlich für die Seahawks O-Line wieder so ähnlich wie letzte Woche gegen die Falcons eine Opportunity, dass man Gino hier ein bisschen mehr Zeit erkaufen kann, weil das hat man einfach in den Spielen gesehen mit einem guten Pass Rush, das macht es verdammt schwierig. Ab dem wir aber Zeit haben, ab dem die O-Line hält, sieht die Offense ganz, ganz anders aus. Und würde ich mir wünschen, dass das diese Woche ähnlich ist.
Ja, und auch ohne, also man muss es ja nicht unbedingt halten, denn das letzte Woche war ja jetzt auch nicht so, dass die O-Line fehlerfrei gespielt hat, aber sie hat halt in den passenden Momenten genug Zeit erkauft und dann eventuell den Defender um Gino drumherum weggeblockt. Also Gino hatte auf jeden Fall genug zu tun, um seine Pocket irgendwie clean zu halten und einen gescheiten Stance zu bekommen, um den Ball zu schmeißen. Es ist jetzt nicht so, dass Mike Jarrell gestartet hat und gespielt hat wie ein junger Gott. Der hat ordentlich gespielt. Aber das ist etwas, wo ich sagen würde, da kommt es nicht nur darauf an, dass die O-Line gut spielt, sondern dass Gino halt auch wieder einen guten Tag hat in seinen Movements, damit da wirklich was passiert. Und ich glaube, die Bills profitieren halt vor allen Dingen in ihren Rushes. Also das, was ich so gesehen habe, klar, wenn sie gerusht haben, waren sie dann eventuell auch bei einem Sack, bis zu einem Sack hin erfolgreich. Das war aber teilweise auch ein Individualfehler des Offensive Liners, der schlecht aus einer Startposition gekommen ist, den Block nicht richtig erwischt hat. Und dann bestrafen dich die Bills halt sofort. Ich glaube, das hat viel mit Erfahrung zu tun, diese Defensive Line der Bills unter Kontrolle zu halten. Und wenn uns eins teilweise fehlt, ist es halt Erfahrung in der Offensive Line.
Beziehungsweise auch Konstanz. Auch ein Charles Cross, der ja sicherlich der beste O-Liner der Seahawks ist, hat auch wirklich seine schlechten Snaps, seine schlechteren Spiele. Stimme ich dir zu, das ist definitiv etwas, wo wir aufpassen müssen, dass das nicht exposed wird. Aber man merkt, wenn man zumindest ein bisschen mehr Hilfe gibt, dann kann das Spiel um ein Vielfaches besser werden, als nur diese kleine Steigerung im Passblocking, ist zumindest mein Eindruck.
Ja, definitiv. Also Gino kann da aus, eigentlich ist der Gegner schon an dir dran, noch eine halbe Sekunde oder eine ganze Sekunde irgendwie noch rauszögern, indem er sich halt wirklich gut bewegt und dann den Pass noch anbringen kann. Also ich habe auch das Gefühl, er hat einen besseren Überblick darüber, wo seine Anspielstationen stehen, wo er für den Notfall den Ball noch hin loswerden kann. Aber da gehen wir ja gleich nochmal wahrscheinlich tiefer rein.
Und sei nochmal gesagt, die Bills sind eine sehr disziplinierte Truppe. Unterdurchschnittlich wenige Flaggen bzw. Penalties, was sie bekommen. Insgesamt 6 Fumbles, keine Interception, wie angesprochen von Josh Allen. Und es sind so Zahlen, wo du sagst, wie gut eigentlich ein Team ist, wenn du dir anschaust, die Total Points gegeneinander bzw. die Touchdown-Rate 29 zu 14 für sich und bei Total Points 199 zu 136. Sie führen natürlich auch eine AFC East an, die jetzt auch bedingt durch die Tua-Geschichte in Miami und den Komplettausfall der Patriots nicht die allerstärkste ist, aber trotzdem, sie dominieren ja auch jetzt seit einigen Jahren die AFC East und haben ja so ein bisschen das Erbe der Patriots hier auch angetreten. Eine gewisse Konstanz ist also da im Staat in New York, das muss man ja sagen. Wenn wir jetzt uns die Bills dann quasi mal als Fazit anschauen und beziehungsweise die Matchups uns angeschaut haben, wie denkt ihr, wo liegt die größte Chance für die Seahawks in diesem Spiel vielleicht als Underdog noch was zu holen und wo würdet ihr sagen, könnten sie uns auf der anderen Seite überraschen, Dominik?
Interessantes Stat vielleicht, der da gleich dazu passt, um das so einzuleiten, weil finde ich auch wirklich eine interessante Frage. Die Red Zone Percentage von der Bills Offense, also wie oft kommt man in die Red Zone und wie oft scoret man dann einen Touchdown, die ist verdammt gut, die liegt bei 44%, das ist der 6. Wert. Das zeigt also, okay, wenn sie wirklich in die Red Zone kommen, dann können sie scoren und dann scoren sie sehr, sehr oft. Bedeutet im Umkehrschluss, Entschuldigung, ich habe mich gerade versprochen, ich war bei der Bills Defense, 44% ist jetzt nicht gut aus Offense-Sicht, dass mich da keiner unterbrochen hat. Aus Defense-Sicht 44% nur Touchdown zugelassen, ist man 6. Das heißt, der Gegner tut sich irrsinnig schwer in der Red Zone. Das heißt, wir müssen unbedingt scoren, also wir müssen unbedingt die Punkte mitnehmen, wenn wir können. Im Umkehrschluss, und das ist eben das Gefährliche, sind sie in der Red Zone auch sehr gut, 68% im Vergleich. Sind sie es, 68% der Drives in der Red Zone, die Red Zone kommen, werden zum Touchdown verwandelt, also nochmal gegenübergestellt. Selber lässt man nur knapp über 40% zu, erzielt aber über 68%. Das heißt, Seahawks müssen wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwie schnell ins Hintertreffen gelangt, sich vielleicht auch nicht mit Field Goals zufrieden geben, vielleicht den einen oder anderen vierten Versuch ausspielen. Schauen, dass man die Punkte mitnimmt und selber die Punkte einfach nicht zulässt. Ich meine, das klingt obvious, aber es ist gerade gegen die Bills, kann das schnell schwierig werden, weil es auch ein Team ist, das unfassbar viel Potenzial hat. Ich weiß nicht, kennt ihr das, diese Teams, die auf dem Papier gar nicht so gut aussehen, wo man sich denkt, warum sind die eigentlich so gut und die eigentlich richtig gut spielen? Das sind so die Bills für mich. Und dann gibt es andere Teams, da schaue ich in den Dev-Chat rein und denke, ja, die haben eh viele Stars und im Endeffekt performen sie gar nicht. Und diese Teams... Aber diese Teams finde ich immer so gefährlich, weil auch ein Ed Oliver, der bisher nicht wirklich viel gespielt hat, nicht wirklich gut gespielt hat, zumindest von den Stats her, wenn der ein Breakout-Game dieses Jahr hat, dann kann der dir die komplette Offense aufmachen. Also das ist natürlich super gefährlich.
Ja, was du jetzt gerade unterschlagen hast, ist, dass die Success Rate der Seahawks im defensiven Bereich ähnlich aussieht wie die der Bills, auf jeden Fall, was die Scoring Rate angeht, also das Verhindern von Punkten, genau die dieselbe Perzentile wie bei den Bills mit 44%. Also wir schaffen es, den Gegner vom Scoren abzuhalten, aber das ist halt auch wieder ein bisschen geschönt durch die ersten 3 Wochen, das muss man auch dazu sagen.
Bei den Bills, aber wie auch bei den Seahawks, muss man ähnlich starke Gegner hier dabei gewesen. Also das ist definitiv so.
Definitiv.
Ja. Es sind also Parallelen durchaus zu ziehen, beziehungsweise so wie wir eingangs gesagt haben, die Moneyline oder die Statline, die sind ja relativ ausgeglichen. Ebenfalls fast ausgeglichen ist die komplette Bilanz zwischen beiden Teams, die sich ja bedingt auch durch die Zugehörigkeit in den Conferences nicht ganz so oft begegnen. 14 Spiele stehen zu Buche, 8 Siege für die Seahawks, 6 für eben die Buffalo Bills. Schauen wir uns das letzte Spiel an. 8. November 2020, eine Niederlage in Buffalo. Ich glaube, es hat nicht geschneit. 44-34. Und das letzte Spiel in Seattle ist schon sehr lange her, schon 8 Jahre. Ein 31-25, für den, der es ganz genau wissen will. Also es ist noch ein bisschen was aufzuholen. Beziehungsweise so oft begegnen sich die beiden Teams nicht. Von daher darf man durchaus gespannt sein. Bevor wir jetzt zum Two-Minute-Warning und zu den Tipps kommen, habt ihr noch irgendein Matchup, irgendeinen Spieler, den ihr noch nachreichen wollt oder wo er sagt, den haben wir komplett unterschlagen?
Spontan jetzt niemand mehr, muss ich sagen. Aber wie gesagt, also ich will noch einmal betonen, dass ich durchaus Parallelen zum Falcons-Spiel sehe, auf eine gewisse Art und Weise. Nicht überall, aber vor allem auch was die Defense der Bills angeht und eben auch hier. Und der Pass Rush muss auch wieder gegen eine nicht so schlechte O-Line, also die ist schon wirklich, wirklich gut, die Bills O-Line, um es genau zu sagen, muss der Pass Rush einfach zeigen, dass er weiterhin gut ist. Und das haben sie ja gegen die Falcons eindrucksvoll bewiesen. Denken wir an den Fumble von Boye Mafe, der da geforst wurde und dann natürlich der Touchdown, der gefolgt ist. Solche ähnlichen Aktionen wird es brauchen, weil die O-Line ist gut, aber die dann kann sich hier auch beweisen.
An der Stelle habt ihr gesehen, was Devon Witherspoon bei dem Play gemacht hat, bei der Fumble Recovery?
Ja, das war super stark.
Der ist in normalen Coverage gedroppt, so da, wo er hingehört, hat sich augenscheinlich umgedreht, gesehen, dass der Ball rausgeschlagen oder dass der Rush anscheinend erfolgreich ist, weil nichts ankam, und hat den Zünder gestartet und ist da mit Afterboost und mit Overboost einmal komplett das Spielfeld runter und hat noch einen Block gesetzt, damit Hall bis in die gegnerische Endzone kommt. Das war krass beeindruckend. Da hat man wieder gesehen, wie verteufelt schnell der Typ ist. Das ist unfassbar.
Ja, von der Einsatz. Also das Corner.
Ja, der Einsatz. Genau, andere Spieler sagen dann, ja komm, das schaffe ich so oder so nicht mehr. Und er denkt sich so, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, ich drücke jetzt auf den Knopf und bin weg.
Aber das sind die Plays, wegen denen du dann im Endeffekt gewinnst. Wegen solchen Einzelspielern, die sowas halt machen. Und denen ist das komplett egal, ob sie dann im Rampenlicht stehen oder nicht. Sie wollen, dass die Defense da einen Touchdown macht. Und ja, da macht man halt alles dafür. Und da wirft man sich auch einfach in einen O-Liner hinein, der, ich weiß nicht, wie viel mehr wiegt als er selber, weil wir wissen alle, wie das gut ist, das Schwerste. Komplett egal. Da gibt es nur eins. Und, ja.
Auf jeden Fall.
Wegen genau solchen Szenen geht man ja auch ins Stadion.
Ja, klar. Ich weiß nicht, ob ihr, während ich eben meine Recherche vollzogen habe, einmal kurz über Noah Fant gesprochen habt?
Nein, den haben wir unterschlagen. Den kannst du natürlich gerne aufgreifen.
Also genau, wenn Thomas gesagt hat, haben wir irgendwen unterschlagen, irgendwie, über den wir sprechen möchten. Noah Fant hat ein perfektes Spiel gehabt. 4 von 4. Bällen gefangen, 65 Yards, das ist für ein Tight End ein okayes Spiel, der sonst nicht großartig eingebunden wird. Er hat gemacht, was er sollte. Er hat entscheidende Downs geholt. Ich glaube, an einer Stelle war es eine Broken Coverage, von der er profitiert hat. Also war ein gutes Spiel. Und wenn du die Parallele zu den Falcons ziehen möchtest, würde ich sie auch da ziehen. Denn das sieht ja ähnlich aus, wenn man sich anschaut, was ich eben schon gesagt habe, ein Smith-Njigba-Lockett-Spiel, also Mitte des Feldes ist das, wo wir eigentlich wahrscheinlich dieses Mal hin möchten, weil da die Schwachstellen entstehen können. Und da ist auch ein Noah Fant halt eine interessante Anspielstation, gerade wegen seiner Größe, dann dort sich in die Seam zu setzen und dann eine passende Anwurfstation zu sein. Also das glaube ich, könnte auch ein gutes Spiel von ihm wieder werden.
Ja, vor allem bei dem geht ja wirklich der Trend nach oben.
Ja. Der Trend geht da nach oben, ja. Was mir aber wirklich auffällt, ist, gerade bei unserem Offensive Coordinator, es zieht sich ein bisschen wie so ein roter Faden durch die Saison. Wann immer du denkst, jetzt werden die Titans mehr eingebunden, was er bei den Washington Huskies für dich ja eigentlich auch durchaus oftmals gemacht hat, dann denkst du, okay, jetzt kommt wieder mal so ein Lichtblick, und wenn Fan den Ball kriegt, beziehungsweise sein Team im Spiel halten kann, dann ist er auch dann zu gebrauchen und denkst du, okay, jetzt kommt aber ein Spiel, wo er dann wirklich mal mehr eingebunden wird, und genau dann passiert es eben nicht.
Das finde ich. Also es waren jetzt zwei Spiele hintereinander mit über 60 Yards und mit perfekter Reception, also mit 100% Reception bei Target. Wenn er angespielt worden ist, hat er sauber gespielt. Also ja, ich weiß, was du meinst, aber grundsätzlich, jetzt hat er zwei Spiele gezeigt, dass er eingebunden werden kann und eingebunden werden soll.
Bewirbt sich für mehr Anspiele.
Ich würde mich freuen. Es war mein Breakout-Spieler, den ich in unserer kurzen Redaktionsvorschau als Breakout-Player gesagt habe. Habe ich gesagt, Noah Fant, denn der hat noch viel mehr drauf, als er bisher gezeigt hat. Würde mich freuen, wenn es weiter bergauf geht.
Okay, krass. Also seit dem Miami-Spiel hat er keinen einzigen Ball, der auf ihn geworfen ist, fallen lassen oder nicht gefangen, sondern die sind immer angekommen. Er hat sie immer zu mehr Yards gemacht. Krass. Das habe ich so
gesehen. Das ist echt cool. Aber wenn du sagst, keine Drops, da muss ich noch kurz erwähnen bei den Bills, weil ich es auch beeindruckend fand. Khalil Shakir, das ist ja jemand, über den redet man jetzt nicht wirklich viel in NFL-Kreisen. Ich weiß nicht, wie es unter den Bills-Fans ist, falls sich jemand zuhört. Da ist es ja, ich gehe mal nicht davon aus, aber wer weiß, wie es dort ist. Der hat bei 28 Targets nur einen Ball nicht gefangen. In der gesamten Season. Der hat 314 Yards, 2 Touchdowns und 27 von 28 Bällen gefangen. Zugegeben, bei dem 28. weiß ich nicht, ob es überhaupt seine Schuld war. Wollte ich nur noch kurz sagen.
Kann halt auch sein, ne?
Wollte ich nur kurz sagen, auf den sollte man nicht vergessen. Seahawks Defense, wo jetzt eine Amari Cooper dabei ist. Also da ist man wirklich, wirklich gut aufgestellt.
So, Thomas, leite uns ins nächste Thema über, ansonsten verquatschen wir uns noch bei irgendeinem
Spiel. Bevor ich euch jetzt quasi in das nächste Thema schicke, nämlich die Tipps zu holen, kommen wir das quasi zu unserer Schlussrubrik. Das wäre in dem Fall unser Two-Minute-Warning.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
So, bevor wir jetzt auch noch die dritte Putzfrau noch erwähnen, müssen wir noch zu dem Thema kommen, was glauben wir denn, wie das Spiel ausgeht und welche Tipps kann ich euch entlocken?
Aber Thomas, haben wir jetzt nicht unsere eigene Defense und die Bills Offense übersprungen? Ja. Oder bin ich verwirrt?
Da bist du verwirrt.
Du bist ein wenig verwirrt. Du bist ja auch sehr spät dazugekommen, Daniel.
Vielleicht da war ich bei Joby, ne?
Da warst du bei Joby.
Wenn ich jetzt ganz verwirrt und den Tipp bei dir einhole, sollte ich vielleicht erstmal Dominik fragen.
Du musst mich jetzt erstmal
gerade auf der Höhe. Dominik, wie geht's denn aus?
Oh, wenn ich das nur wüsste, gell? Ich gehe davon aus, dass es wieder ein punktereiches Spiel werden wird. Ich sage, wir machen ein bisschen weniger Punkte gegen die Falcons, aber nicht so viel weniger. Ich sage, es geht 31-27 aus für die Seahawks. Hm. Ich muss aber auch dazu sagen, interessanterweise, hätte man mich vor der Recherche zu dieser Podcast-Aufnahme gefragt, wäre ich wahrscheinlich das erste Mal, dass ich hier zu Gast bin, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, die Seahawks verlieren das Spiel. Muss aber gestehen, umso länger ich mir die Bills anschaue, umso mehr merke ich, dass sie schlagbar sind. Also das ist immer dieser Rekord, man sieht 5-2, man sieht, okay, die haben gute Spieler, die haben einen Josh Allen, den kennt jeder in der NFL. Aber ich denke, dass da was drin ist, und ich bleibe einfach mal optimistisch und sage, knappes Spiel wie immer, auch wenn es letztes Mal nicht so war, und die Seahawks gewinnen.
aufmunternde Worte zum Schluss. Je mehr ich mich mit den Bills befasse, desto mehr merke ich, dass sie schlagbar sind. Vielleicht könnten wir das auch einfach abkürzen und den Podcast demnächst in einer Minute machen. Dann können wir das dementsprechend sehr gut verwenden. Daniel, jetzt hast du ein bisschen Gnadenfrist bekommen. Wie geht's denn jetzt aus?
Ja, also da wir keine Werbeeinnahmen von irgendwas nehmen, können wir das machen. Wir brauchen keine Hörzeit. Also nach einer Minute Schluss finde ich gut. Wir nehmen jetzt diesen Satz und dann veröffentlichen wir. Ja, also wenn ich mir das anschaue, setzt eigentlich niemand irgendwie auf die Seahawks, dass sie das gewinnen können. Dominik hat das eigentlich gerade ganz gut ausgeführt. Ich finde, dass die Bills toll spielen, aber dass sie defensiv halt teilweise so eine Lücke haben, dass du auch immer hinterher sein kannst. Und das ist, glaube ich, der Gameplan. Also ich glaube nicht, dass du Josh Allen aufhalten kannst. Nicht mit Amari Cooper und nicht mit Shakir, was wir gerade eben gehört haben, der absolut krass unterwegs zu sein scheint. Also das glaube ich nicht, dass du die Offense wirklich bremsen kannst. Du kannst dir vielleicht nur mal wehtun, aber bremsen glaube ich nicht. Und overall sieht unsere Defensive, wenn man sie sich jetzt nur so anschaut, etwas kompletter aus. Gerade unsere Defensive Line finde ich besser. Und dementsprechend glaube ich auch, dass das machbar sein kann. Aber das ist jetzt natürlich auch gesehen aus dem letzten Spiel. Ne? Man kommt immer aus so ein bisschen hoch jetzt raus. Und dann ist man direkt übermütig. Lass mich überlegen. Du hattest 31-27, richtig, Dominik?
Ja, genau.
Ja, dann sage ich auch 31-27, aber für die Bills, so leid es mir tut. Könnte halt eine Sache sein, die in den letzten Minuten entschieden ist. Grundsätzlich glaube ich auch, sie sind schlagbar. Aber die Frage ist halt, ob du Josh Allen aufhalten kannst und ob unsere Offensive funktioniert, falls die Metcalf nicht spielt. Ja, also Field Goal. Ich setze jetzt einfach mal dagegen. Das bedeutet meistens, dass wir trotzdem gewinnen. Das passt schon.
Wenn dem so ist, nehme ich deine Worte sehr gerne. Von mir kriegst du auch noch einen Tipp, 31-28, dementsprechend für die Seahawks. Wird wahrscheinlich mit auslaufender Uhr aus dann 59 plus Yards, also Meyers macht das jetzt immer aus so großen Distanzen. Es wird jedenfalls nichts, was wir in Ruhe schauen können. Eine gewisse Anspannung wird dabei sein, und das kennen wir auch schon, Drama von unseren Seahawks. Nichtsdestotrotz schauen könnte das auch alle im Free-TV am Sonntag. Achtung, 21.05 Uhr, Zeitumstellung schon in den USA. Wie gesagt, auf RTL. RTL berichtet live aus Seattle tatsächlich. Natürlich auch im Game Pass zu sehen bei The Zone. Noch zum Schluss ein kleiner Hinweis. Der Kollege Jonas, der ist jetzt gleich, für die German Seahawkers zu Gast im kanadischen Hawk Zone Rundown-Podcast. Also wenn ihr mal den Kollegen Meister auf Englisch hören wollt, schaltet auch dort ein. Wahrscheinlich auch beim Podcatcher eures Vertrauens irgendwo zu finden. Die Kollegen aus Kanada. Auch mal was Neues. In diesem Sinne, danke an meine zwei Kollegen. Hat mich gefreut. Und wir sind gespannt, was die Kollegen im Montagspodcast zu berichten haben. Oder ob die alles das, was wir uns jetzt als Vorschau ausgedacht haben, quasi in der Luft zerreißen können, weil alles wieder mal komplett Makulatur war. In diesem Sinne, viel Spaß am Sonntag und allen, die jetzt auf dem Weg sind nach Seattle, eine gute Reise und kommt gut und gesund wieder nach Hause. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.